Game On mit Elmar Paulke und dem Robstar Robby Marjanovic.
Ladies and Gentlemen, meine lieben Darts-LauscherInnen, hier ist eure Portion gute Laune. Hier ist euer Lieblingspodcast mit Folge Nummer 196 von Game On an diesem 7. Mai 2024. Wir melden uns aus Karlsruhe vom 8. Spieltag der Bundesliga Süd. Wie das in der Darts-Bundesliga so ist, drei Teams treffen sich hier mit dem DV Kaiserslautern, mit dem DV Dartmoor Darmstadt und natürlich dem Karlsruher SC. Ich habe jetzt gehört, die drei geilsten Buchstaben im Darts sind KSC, so hieß es zumindest. Und wir sitzen ja in dem Aufenthaltsraum der Hallenwacht, so möchte ich es mal sagen, hier in einer Eissporthalle beim Eistreff, Robby.
Ganz genau. Grüß dich. Ich grüße dich, Elmar, und natürlich alle, die zuhören. Wir sind tatsächlich im Eistreff in Waldbronn, was ein kleiner Vorort von Karlsruhe ist. Und wir sitzen in der im Erste-Hilfe-Zimmer dort und wurde uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt und zur Aufnahme, ja.
Und die einzige Bedingung war, dass wir das Wort Eistreff einmal nennen. Das haben wir getan. So freundlich waren wir. Es ist heute eine Folge, die ziemlich frei von der Leber gehen wird. Wir haben eigentlich gar keine Notiz vor uns liegen, was wir ansonsten ja haben, weil wir uns so auch an Ergebnissen durchhangeln. Aber wir haben uns irgendwie gedacht, das war im letzten Jahr schon so nett, diesen Spieltag zu nutzen, wo wir beide uns dann auch endlich nochmal sehen in einem Raum sitzen. Das ist ja nur selten der Fall. Und zum anderen wollen wir heute die Chance nutzen und einen Spieler hier ans Mikrofon holen, der selten Interviews gibt, der das eigentlich auch gar nicht mag. Mit Nico Kurz, der für Darmstadt spielt, der mit seinem Team jetzt auch gerade auf der Bühne sozusagen ist, ihn werden wir später interviewen. Leider haben wir irgendwie verpasst, den Menzo ans Mikro zu holen. Alles abgesprochen. Er sagte auch, das machen wir überhaupt keine Frage, weil auch Menzo so selten zu hören ist in letzter Zeit, auch wenige Interviews gegeben hat. Aber der ist nach Rust.
Genau. Da ist von der PDC Europe eine Gala heute Abend. Da ist einiges los. Morgen ist sogar eine Charity-Veranstaltung. Er ist gleich abgedampft. Ja, also man muss es auch ein bisschen verstehen. Menzo ist auch so ein bisschen getrieben und jeder, der Menzo so ein bisschen näher kennt, der wird auch wissen, der vergeudet nicht viele Minuten für irgendwas, was er jetzt nicht unbedingt machen muss. Also der ist auch erst heute Morgen hier angereist zum Beispiel, ganz früh losgefahren, also nicht einen Tag vorher oder wie man es vielleicht erwarten würde. Ich bin ja einen Tag vorher angereist.
Natürlich.
Obwohl ich nur eine Stunde von hier weg bin. Aber ja, wir werden es auf jeden Fall nachholen. Ich denke mal, Menzo werden wir auf jeden Fall nochmal rankriegen. Aber es freut mich umso mehr, dass Nico uns zugesagt hat. Ich hoffe, dass es jetzt nachher klappt. Nico ist ja einer, der für mich ganz, also sehr viel, wie sagt man da, der genießt sehr viel Respekt von mir. Das ist einer, der selten zu hören ist, so wie du gesagt hast, der diese Öffentlichkeit auch so ein bisschen scheut, aber der ein legendärer Spieler ist. Also ich erinnere nur noch mal an die 8 perfekten Darts bei der Darts-WM gegen James Wilson. Das war ein unfassbarer Moment. Das wäre der erste Deutsche gewesen mit einem 9er im Ali Belly. Ja. Und Nico wirklich einer der, ja, aber ich glaube, wir werden nachher ein bisschen mit ihm einfach drüber reden und über ihn.
Ja.
Und hoffen natürlich, dass er da so ein bisschen was mal rauslässt. Auch er ist ja auch ein bisschen wortkarg teilweise.
Er ist wortkarg. Ja. Wir hoffen natürlich, dass wir ihn einfangen können mit diesem Medium-Podcast, weil es ja irgendwie alles ein bisschen relaxter ist und nicht so ein klassisches Interview sein wird. Davon gehen wir zumindest jetzt noch aus. Es ist eine Folge, bei der wir den Hardest Worker haben werden. Auch dazu später mehr. Elton, der Sponsor dieser Rubrik, war am Dienstag auch mit bei den Union Darts Open dabei. Unterstützen ja auch Union Berlin. Und das war ein cooler Abend mit Max Hopp, mit Florian Hempel und Kevin Volland, dem Stürmer von Union Berlin. Aber wie gesagt, auch dazu später mehr. Vielleicht fangen wir mal ganz kurz tatsächlich mit Darts an. Premier League, Spieltag 14, liegt hinter uns. Aberdeen, traditionell irgendwie schon klar, es wird eine geile Stimmung werden. Irgendwie Aberdeen, du sagst das Wort Aberdeen und du siehst sofort Hendo in deinem Kopf, ja. Ne, in Gedanken, der damals dieses unglaubliche Match gegen Van Gerven gespielt hat, der unter Tränen im Schottenrock und Dudelsack einmarschierte. Hendo war da. Er saß unter den Zuschauern, der saß im VIP-Bereich.
Ach, tatsächlich, das habe ich gar nicht mitbekommen. Doch. Ja, aber ich glaube, das lässt er sich auch nicht nehmen. Es war wirklich ein legendärer Abend damals mit ihm. ich glaube, du hattest, ich habe das angeguckt auf The Zone mit dir und dem Cube als Kommentatoren und ich kann mich nur noch an einen Satz von René erinnern, ich kriege Gänsepelle und so genauso ging es mir auch damals. Dieser Abend jetzt in Aberdeen, ja, Gänsepelle habe ich jetzt nicht bekommen, es war aber trotzdem irgendwie ein furioser Abend, also da war einiges los, da war auch viel Emotion, finde ich, dabei, vor allem bei Luke Littler. Ich weiß nicht, also den kennen wir ja auch als ja, so ein bisschen emotionslos teilweise und deswegen war es umso spannender, dass der dann so aus sich rausgegangen ist teilweise. Ja.
Sich mit dem Publikum angelegt hat, ne?
Mal wieder.
Ja.
Mal wieder.
Ja. Und es ist ein Abend gewesen, an dem ein Spieler zurückgezogen hat, ja. Gerben Price. Hat das Match gegen Luke Humphries nicht gespielt, der dadurch ja auch ins Halbfinale kommt, trotzdem die beiden Punkte erhält, damit jetzt genauso wie Luke Littler auch für den Playoff-Abend schon qualifiziert ist. Irgendwie habe ich bei Price so den Eindruck gehabt, dass er das ganz pragmatisch abgeschätzt hat. Er weiß, er kann in der Premier League auch nichts mehr holen. Ich habe so irgendwie den Eindruck, ohne ihm Vorwürfe machen zu wollen, ich finde, bei dem Pensum, was die Jungs runterreißen, musst du vielleicht auch sehr genau schauen, okay, ich habe vielleicht ein paar Problemchen, dann setze ich hier mal aus, damit ich in anderen Orten, an anderen Stellen, bei anderen Turnieren fit bin. Aber der sagt auch einfach ab. So, und man hat den Eindruck, das ist einfach so, wenn das nicht geht, dann geht's einfach nicht. Also da wird er nicht auf die Zähne gebissen.
Ja, also es ging ja um einen eingeklemmten Nerv. Da hat er ja schon das European Tour Wochenende sausen lassen. Deswegen, ich bin kein Arzt und kein Physiotherapeut. Aber ja. So ein eingeklemmter Nerv eine Woche lang, ich weiß es nicht, ob der eingeklemmt ist eine Woche lang. Also du hast schon ein bisschen recht, das ist gut abwegs. Ich finde es allerdings, Premier League ist schon so ein Turnier, da musst du echt genau überlegen, ob du da absagst. Also das muss dann schon wirklich richtig wehgetan haben und richtig akut gewesen sein, weil alles andere könnte ich mir jetzt nicht erklären. Weil Premier League absagen, ich kann mir auch vorstellen, seitens der PDC. Ja,
das wird die nicht einfach so hinnehmen, ne? Das ist schon ein guter Grund sein. Ne?
Ja, da geht es ja auch um die Broadcaster.
Ja.
Du hast plötzlich ein Spiel weniger, ja. Dann musst du umplanen. Also geht ja weltweit über den Äther. Also wie gesagt, ich möchte ihn da überhaupt, auch so wie du, auch nichts irgendwie oder nichts hineininterpretieren. Aber schauen wir mal, es stehen ja jetzt Montag, Dienstag, stehen ja die Players Championship Turniere wieder an. Ich weiß gar nicht, wo die stattfinden.
Hildesheim, oder?
Sind in Hildesheim?
Ja.
Ah, okay, ja, stimmt. Ah, wird Joe Cullen dabei sein? Wir werden sehen, nee, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, dann würde wahrscheinlich Hildesheim auch nicht spielen, so wie ich das bis jetzt zumindest, ich habe die News noch nicht ganz gelesen. Aber ja, ich finde es trotzdem, aus meiner Sicht, hätte er vielleicht doch ein bisschen auf die Zähne beißen sollen.
Ja.
Aus professioneller Sicht.
Ich habe überlegt, habe auch viele Nachfragen bekommen, springt dann nicht einfach ein Ersatzmann ein, um auch vielleicht diese 7 Matches absolvieren zu können? Und mit einem John Henderson, glaube ich, wäre es ziemlich leicht gewesen, sich einzuholen, der Spaß gemacht hätte. Aber das ist nicht so, das ist auch in den Statuten nicht so, das hat man so festgelegt, wer nicht antritt, geht raus und dann ist das wie bei jedem anderen Turnier auch, dann rückt einfach der Gegner in die nächste Runde ein. Wenn wir das Ganze mal durchgehen, Luke Littler holt sich seinen 4. Tagessieg, der steht jetzt bei 36 Punkten und ist damit klar die Nummer 1. Er hat im Viertelfinale einen knappen Sieg eingefahren gegen Nathan Aspinall. Da ging es ganz schön zur Sache. Er hat sich im Halbfinale glatt durchgesetzt gegen den Bullyboy mit 6-1 und dann das Finale mit 6-4 gewonnen gegen Rob Cross, der jetzt sein 2. Finale in Folge spielt. Bei dem hat man fast den Eindruck, der kriegt zu spät die Kurve.
Ja, ne? Viel zu spät, ja.
Ja.
Am Anfang der Premier League-Saison hatte ich das Gefühl, er könnte eine Rolle spielen in der Premier League. Dann kamen diese 6 Wochen ohne Sieg, 1,5 Monate, haben wir darüber geredet. Und jetzt kommt er wieder plötzlich in einer Phase, wo es eigentlich nichts mehr zur Sache tut. Weil, sind wir mal ehrlich, es geht eigentlich nur noch um diesen Platz 4 zwischen Smith und Van Gerven so ein bisschen. Aber Cross trotz allem gefällt er mir. Ich würde ihm, jetzt bin ich schon in der Phase, wo ich sagen würde, hey, einen Abendsieg wünsche ich jetzt Cross doch noch, aufgrund dieser Leistungen in den letzten Wochen.
Ja. Hat sich im Viertelfinale gegen Van Gerven durchgesetzt mit 6-5, dann Luke Humphries mit 6-5 bezwungen und wie gesagt dann die Niederlage im Finale erlebt. Auf den Top 4 Plätzen jetzt aktuell Littler, Humphries, Aspinall bei 25 Punkten, Van Gerven bei 24, der Bully Boy bei 22 Punkten. Es bleibt dabei, es werden 2 Plätze zwischen diesen dreien vergeben werden. Aspinall, Van Gerven, Smith, einer wird rausgehen und wird den Playoff-Abend nicht mit bestreiten. dieser Tag hier in Karlsruhe, für mich ja auch ein Tag, immer so, um in Kontakt zu treten mit vielen Game-On-Hörern. Wir haben das letztes Mal schon mal festgehalten. Früher bin ich eigentlich immer nur auf Fernsehübertragungen angesprochen worden oder vielleicht European Tour Turnieren. Inzwischen werde ich vor allem auf unseren Podcast angesprochen, was wirklich schön ist. Und du kennst das auch, die nehmen sich Zeit, die wollen uns auch was erzählen, nicht nur, dass sie den häufig hören, sondern dass sie Themen begeistern oder das eine gut finden, das andere nicht so gut finden. Drei nette Gespräche habe ich heute gehabt. Das eine von einem Fan, der uns auch seit der ersten Stunde hört und der sagt, dass er genauso wie vor Jahren Luke Humphries mit Angstattacken zu tun hatte und er deshalb auch so einen Bezug zu Luke Humphries bekam. Und er erzählte, das fand ich echt spannend, er hat damals Luke Humphries, der war dann noch nicht ganz so weit vorne, wie er es heute ist, einfach mal via Social Media angeschrieben und ihm von seinen Problemen erzählt. Und Humphries hat ihm damals geantwortet und die beiden waren länger im Austausch miteinander. Wir haben das schon häufiger gesagt, dass Luke Humphries echt ein feiner Kerl ist, so ein guter Charakter ist, der sich viele Gedanken macht, der nicht einfach so das Leben dahin lebt, sondern der sehr bewusst das Leben lebt. Und das fand ich eine schöne Geschichte, ne? Dass Humphries dann einem deutschen Fan antwortet und vielleicht auch so ein bisschen aus seinem Nähkästchen erzählt, wie er mit Angstattacken umgegangen ist. Er sagte aber, nachdem er dann aber diesen ganz großen Erfolg hatte, wahrscheinlich hat auch das Management das Social Media so ein bisschen übernommen, sind die Nachrichten ausgeblieben. Denn es war wohl eine Zeit lang auch so, dass Humphries sich gemeldet hat, wie geht's dir? Geht's dir besser? Hast du Fortschritte gemacht und so weiter? Eine schöne Geschichte, oder?
Eine sehr schöne Geschichte und passt auch irgendwie so ein bisschen in die aktuelle Newslage. Ich habe gelesen, dass jetzt hier die Suizidbekämpfung gerade so auf Bundesebene ganz schön angegriffen wird. Vielleicht nochmal eine Zahl. Jeden Tag nehmen sich in Deutschland 30 Menschen das Leben. 9000 jedes Jahr. Jeden Tag 30 Menschen irgendwo. 30. Die nehmen sich das Leben. Also die sterben nicht, das sind keine Unfälle, Krankheiten. Die nehmen sich freiwillig das Leben. Und das finde ich schon eine harte Zahl. Und ich glaube, wir müssen gerade, wenn wir über Angstattacken, Depressionen und andere psychische Erkrankungen reden, dann schon darüber reden, dass vielleicht auch ein Luke Humphries, also ich möchte jetzt da überhaupt auch nicht tiefer reinsteigen, vielleicht hat er auch mal so einen Gedanken gehabt im Leben, wo er gedacht hat, es macht alles keinen Sinn mehr. Und ich kann nur dazu beitragen, zu sagen, das Leben hat immer einen Sinn, wie ich finde. Jeder muss den für sich selber so ein bisschen finden, aber das Leben ist echt wertvoll. Und ich glaube, dass Luke Humphries gerade so ist, wie er ist, oder auch diese Nachrichten an irgendeinen Fan, weil er eben weiß, wie wertvoll das Leben eigentlich sein kann. Und das bestätigt auch nochmal seinen, so, es gibt ja immer diesen Bad Boy und ja, Luke Humphries ist einfach das Gegenteil von einem Paul Nicholson, von einem, keine Ahnung, Mervyn King oder wie auch immer, oder Gervin Price, wenn er jetzt ein Bad Boy ist. Auch eine schöne Geschichte, ja.
Ja. Und ein altes Thema ja auch von uns beiden, weil du so, wie viel Sinn macht das Leben? Es ist immer. Und ich glaube wirklich nicht nur meistens, ich glaube, es ist immer die Frage deiner Sichtweise. Ja. Wie schaust du auf deine Herausforderung, auf deinen Moment aktuell in deinem Leben und wie blickst du drauf und wie gehst du es an? Ja. Bist du in der Krise und schimpfst über das, was alles gerade mit dir passiert oder drehst du es und du empfindest es als eine Herausforderung und hast Bock, das zu verändern?
Ja, genau, Sichtweise. Ich habe die Weißt du, wie oft ich die Frage kriege, weil die Leute natürlich neugierig sind, weil ich ja für DAZN und für Sport 1 arbeite, was verdienst du da eigentlich? Das ist echt das kriege ich sau oft die Frage.
Ja, du kriegst doch gar nichts dafür.
Eben, das ist das. Und wenn ich was kriegen würde, egal wie viel es wäre, ne, aber jetzt mal im Ernst, die Sichtweise ist so für mich, ich bin, in meinem Leben ist jeder Betrag viel Geld, weil ich auch Phasen hatte im Leben, in denen es einfach kein Geld gab, weniger als kein Geld. Und es gab auch Phasen, wo es genug Geld gab und so weiter. Und ich sage immer nur, ich kriege sehr viel Geld. Für meine Verhältnisse ist das sehr viel Geld und ich bin glücklich und froh, dass ich Geld verdienen kann und somit mein Leben und das Leben meiner Familie finanzieren kann. Und das ist das, glaube ich, was du meinst mit der Sichtweise. Aha. Jeder hat ja eine andere Sichtweise drauf. Wenn ich es irgendeinem Millionär erzählen würde, ich kriege den und den Betrag, dann würde er wahrscheinlich sagen, ja, für das Geld würde ich nicht arbeiten gehen. Ja, ich mach's. Und so ist es eben.
Ja.
Deswegen finde ich es echt interessant. Die Sichtweise aufs Leben macht so viel aus.
Ja. Das andere Gespräch, und das finde ich auch ganz interessant, ne, weil ich ja über die Guru-Scheiße mal irgendwann was gesagt habe. Und viele kommen hin und sagen, dass sie gerade das auch echt immer wieder cool finden, dass wir so über die Ergebnisse und das Mentale auch hinweg gehen oder darüber hinausgehen, um vielleicht noch einen weiteren Aspekt irgendwie an den Tag zu rufen. Und er sprach mich an, ich vermute mal, er wird sich jetzt sehr freuen, weil er sagt, jeden Mittwochmorgen ist Pflichttermin Game On, da zieht sich jede Folge rein. Er sagt, er hat selbst mit Hepatitis so zu kämpfen gehabt und spielt schon seit 20, 30 Jahren eigentlich Darts. Und hat sich da so wieder rausgeholt und hat jetzt bei der Champions League Partie von Dortmund gegen PSG parallel Darts gespielt und angefangen, hat sich jede Minute, Spielminute genommen und hat das als ein Checkout gesehen. Dann hast du also, wenn die 69. Minute läuft, genau eine Minute Zeit, um 69 Punkte zu checken. Versuchst das, gelingt dir das, ne? Dann machst einen Haken hinter, wenn nicht, läuft schon die 70. Minute und du wirst Triple 18, Doppel 8 versuchen vielleicht. Und er sagt, das wäre so cool gewesen, weil er irgendwie so mit jeder Minute ein neues Finish gehabt hätte und das für ihn, der ja Schwierigkeiten hat, so worauf fokussiere ich mich und dann kommt diese Datitis wieder rein, dass ihm das sehr viel gebracht habe. Er sagt auch nur, mach mal oder vergiss es vielleicht auch wieder. Für mich war das echt cool. Ich fand es ganz witzig, dass du dir einfach die Minuten nimmst und dadurch ja auch echt im Spielzug bleibst.
Genau, und denk gar nicht drüber nach, was er macht, sondern nur noch, wie lange er noch Zeit hat. Also gar nicht schlecht, obwohl ich das echt ein bisschen als Stress empfinden würde.
Eine Minute ist nicht Sekunden, viel Zeit.
Ja, kommt drauf an, wie schnell du wirfst. Ricky Evans hätte natürlich 6 Versuche. Ja. Für 69.
Und Justin Pipe hätte jedes zweite Finish tatsächlich im Spiel
Justin
können.
Justin Pipe müsste auf den VAR hoffen, dass der das Spiel unterbricht. Deswegen.
Oh Mann. Ja, ansonsten ist das hier ein cooler Tag. Es sind 400-500 Zuschauer da. Das ist ein Rekord für eine Darts-Bundesliga-Partie. Und das ist wirklich schön zu sehen, weil auch das so den Trend insgesamt unterstreicht. Wir sagen immer wieder, es passiert so viel. Der Sport entwickelt sich weiter. Deutschland entwickelt sich im Darts weiter. Immer mehr Tourspieler auf dem Profi-Circuit. Und jetzt auch hier so ein Event, das wirklich vergleichbar ist mit so einer kleinen Gala, die man hat. Wie gesagt, 500 Zuschauer da. Es gibt einen VIP-Bereich. Die Mannschaften werden vorgestellt. Natürlich der KSC wird hier gepusht, weil es ein Heimspiel ist, zu Recht. Und nur Robert Marjanovic hat schlecht gespielt.
Hat schlecht gespielt, hat 0-4 verloren mit dem 73er Average. Das muss man hier aber auch mal knallhart feststellen. Sagen. Das war halt ein bisschen zu viel für mich. Ich hatte irgendwie das Gefühl, vor dem Spiel, da werde ich jetzt ganz vielen aus der Seele sprechen, die jetzt hier zuhören, vor dem Spiel war alles in Ordnung, Elmar. Ich habe da mich aufgewärmt, das war alles okay. Ich habe gute Scores gespielt, ich habe meine Doppel so ein bisschen abgearbeitet, auch alles getroffen. Und dann fängt das Spiel an, in die Welt hat sich irgendwie ein Stück weiter gedreht und ist nicht mehr die gleiche, die sie war. Ja, ist natürlich auch ein Druck so ein bisschen, wenn du auf einer Bühne spielst. Du weißt, da schauen ein paar hundert Leute zu. Es wird ja natürlich auch ein bisschen was von dir erwartet. Ich stelle ja selber auch immer den Anspruch, hier von Anfang an spielen zu müssen und so ein bisschen zu performen. Aber einfach so ein bisschen an mir selber gescheitert. Aber das ist auch wieder das, was ich sage. Wenn ihr den Wettkampf weglasst aus eurem Training und aus eurem Alltag, das werdet ihr so schnell merken. Und das ist eben das, was mir fehlt, dieser Wettkampf. Dieses permanente, ich habe es bei Lukas wenig gesehen, der, auch wenn sein Gegner heute so ein bisschen unterlegen war, also bei allem Respekt, aber Lu spielt sein Spiel durch. Der spielt sein 90, 92, 93 Average einfach toujours durch. Das interessiert ihn gar nicht. Der spielt 15, 14, 13 Darts, ohne mit der Wimper zu zucken. Und das sind so das ist eben das. Der hat Woche für Woche diesen Wettkampf und diese Challenge. Und er ist da drin. Der denkt gar nicht über die Sachen nach, über die ich inzwischen nachdenke.
Ja. Ja, bei dir war es verflixt auf die Triple 20. Es ist keiner reingeflogen, ne? Irgendwie keiner lange da.
Viele.
Und dann hat es am Ende tatsächlich nicht gereicht. Genau, Lukas mit einem echt guten Auftritt. Die hat Kaiserslautern dann am Ende auch erwartungsgemäß glatt geschlagen. Karlsruhe, wer sich jetzt in der Darts-Bundesliga Süd nicht so auskennt, und ich vermute mal, das werden die meisten von euch sein, dominiert den Süden. Ihr seid ja Titelverteidiger auch. Es ist ein Riesenpokal übrigens, der Pokal des deutschen Meisters, der vielleicht ja auf euch wartet. Und Mensur spielt ein 100er Average.
Ja.
Ne, ist wie gesagt jetzt auf dem Weg nach Russ zur Dartskala. Klar, wir haben mit ihm natürlich eben noch geschnackt. Du hast das sowieso jetzt in letzter Zeit häufiger getan, weil ihr hier durch dieses Bundesliga-Team da mehr im Austausch seid. Ja, Mensur sagt, er trainiert gerade viel. Er ist wohl viel auch mit seinen Darts beschäftigt. Das wundert mich. Das war eigentlich bei ihm nie der Fall.
Nie ein Thema, ja. Ne? Stimmt, ja. Ja.
Und er bemüht sich, aber sagt auch so, die letzten Monate, die waren auch echt nicht leicht in seinem Leben. Wir haben das angesprochen schon mit dem Verlust seines Bruders, was ihm immer noch zu schaffen macht, wo er echt auch sagt, so das ist hat mich echt runtergezogen und fällt mir immer noch schwer, so in mein Leben zu integrieren, weil er ist einfach nicht mehr da und mit dem hat er irgendwie alles gemacht. Die Musik wird jetzt ein bisschen lauter im Hintergrund. Ne?
Ja, ich habe gerade so ein bisschen Angst, dass wir, weil es ja Musik ist, dass wir ein bisschen Copyright-Probleme kriegen.
Ach, Quatsch.
Die Welt ist nämlich ganz schön fies geworden. Hast du nirgendwo 3 Sekunden Schnipsel von irgendwas dabei, das nicht dir gehört, ist die Geschichte vorbei. Aber ich denke mal, wir haben ja einen sehr, sehr guten Tontechniker.
Absolut.
Der wird damit.
Der Roland muss das wegmischen. Zurechtkommen
müssen. Sorry, Roland. Ja. Nee, aber nee, du hast schon recht. Hast du das Gefühl, dass Menzo jetzt diese letzten 2 Jahre sind es ja noch, also 1,5 Jahre von seiner Karriere, die er noch vor sich hat, dass er da nochmal so einen Schwung mitnimmt? Jetzt, wo du ihn gesprochen hast?
Ja, bin mir nicht ganz sicher, um ehrlich zu sein. Ich drücke ihm die Daumen, dass er das hinbekommt. Ja. Wenn man ihn dann auch jetzt so sieht, wie er das Match so spielt, ist das echt cool. Es ist immer wieder schön. Das geht ja, finde ich, mit vielen, gerade ehemaligen Champions so, die siehst du spielen und wenn sie dann das machen, womit du sie verbindest, ne, so gutes Timing und gutes Scoring, dann ist er da und hat keine Probleme, dann macht es Bock, ihn zu sehen und dann denkst du auch sofort, okay, wenn der das spielen kann, dann ist er natürlich wieder vorne mit dabei, ne, so ungefähr.
Ja. Also WM-Quali muss jetzt, ja, die ist natürlich Pflicht dieses Jahr für ihn. Ja. Ich glaube, das packt er.
Das die packt WM, er, ne?
Doch. Ja. Ich glaube schon.
Ja. Und dann muss er diesen Ellipelli Fluch ablegen.
Vielleicht nochmal so ein Ding Richtung Karriereende. Einfach nochmal ein Viertelfinale oder sowas. Klar, das ist jetzt ganz, ganz weit weg alles. Aber Menzo hat es nicht einfach. Die Konkurrenz schläft nicht. Und wir haben das jetzt gesehen am Donnerstag. Luke Littler ist ja so ein bisschen diese neue, diese New Generation. Ja. Auch wenn wir dann Nathan Aspinall sehen. Luke Humphries ganz vorne mit dabei. Da hat es nicht mal mehr einen Michael van Gerven einfach. Der, glaube ich, auch am Donnerstag nochmal gezeigt hat, dass er mit dieser Luke-Littler-Situation gar nicht so gut zurechtkommt, wie er das gerne hätte.
Ja.
Das war so mein Eindruck.
Ja.
Der scheitert an Cross am Donnerstag und ich glaube, dass der schon so ein bisschen Angst hat, dass ihm die Fälle davon schwimmen. Sagt man das so?
Ja. Sagt man so, ja. Die bringen eine ganz neue Energie in diesen Sport.
Ja. Komplett.
Wenn wir mal so 5, 6, 7, 8 Jahre zurückblicken, war ja die Weltspitze mit Spielern bestückt, die so, sag mal, im Schnitt 30, 40, 50 Jahre alt waren, die alle auch schon vieles erlebt hatten und die so ein bisschen gesettelt waren. Jetzt hast du diese hungrigen Jugendlichen, die um die Ecke kommen, die alles spielen können, die irgendwie alles können, hast du das Gefühl. Man ist immer nur die Frage, ob sie es dann auch in dem Moment zusammenbekommen, aber da ist wirklich alles möglich. Und sie haben eine Power und sie haben einen Willen und sie haben einen Ehrgeiz, der ist kaum zu bändigen.
Vielleicht auch noch mal Kian van Veen. Wir haben jetzt aktuell das Development-Tour-Wochenende. Nur kurz zur Info, wer da nicht reinguckt, könnt ihr gerne mal gucken bei Dart Connect. Da könnt ihr auch die ganzen Stats reinschauen. Roman Benecki, bis heute weiß keiner, wie man den Namen ausspricht.
Doch, René weiß es nicht. Der
weiß es ja von dem anderen da. Von dem, ich habe den Namen mal schon wieder vergessen. Aber auf jeden Fall, Roman Benecki gewinnt ein Turnier. Und Kian van Veen ist ja auch so ein Alles-Spieler, wo du denkst, jetzt spielt er noch Development Tour. Die darf er noch spielen. Nur kurz zur Info, wer sich fragt, warum spielt Luke Littler die nicht? Der ist in der Top 32, der Order of Merit. Der darf da nicht mehr mitspielen. So ist die Regel nun mal. Finde ich aber eine gute Regel. Und Kian van Veen spielt da mit und nimmt dieses Wochenende auch mit. Ist, glaube ich, auch jetzt in Hildesheim, wenn ich es... Ich hoffe zumindest, dass es in Hildesheim ist. Und geht dann Montag, Dienstag zu den Players Championship Turnieren. Das ist schon heftig. Also, wenn ich so drüber nachdenke, so aus meiner Sicht, 4 Tage hintereinander, das sind dann 2, 4, 6 Turniere, die er da spielt. In 4 Tagen. Also Hut ab. Und das ist vielleicht diese New Generation, von der du sprichst, die alles spielt. Ich kann mir nicht vorstellen, ich hätte mir auch nicht bei Phil Taylor nicht vorstellen können, dass der 6 Turniere am Stück spielt in 4 Tagen. Hätte ich mir bei Taylor auch in seiner Prime nicht vorstellen können. Hätte er nicht gemacht.
Robin, als wir heute vom Hotel hier auf die Anlage gefahren sind, da hast du auch gesagt, ich habe auch gefragt, wie lange spielst du dich eigentlich noch ein und trainierst du vor einem Match? Da hast du gesagt, ich kann gar nicht mehr so lang, weil ich weiß, der Tag wird lang und dann geht mir die Kraft irgendwann verloren. Ne?
Ja.
Wie schnell das letztlich geht. Und das ja in einem Sport, wo wir eigentlich denken, gut, 2,37 Meter wirst du den Fall schon noch schmeißen können.
Ja.
Nee, es ist ja eine Anspannung. Du brauchst ja auch die Stabilität und alles, was dazugehört, um diese Präzision an den Tag legen zu können.
Ja, hat natürlich verschiedene Faktoren jetzt auch bei mir. Was heißt Alter? Alter ist es noch keins. Mit 43, aber einfach auch die Gewohnheit. diese Typen, diese Littlers, diese Van Veens, vielleicht auch, ja gut, Humphreys vielleicht nicht mehr, aber die kommen ja gar nicht mehr raus aus diesem Werfen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Littler nebenbei noch trainiert. Das macht er nicht. Was ich gehört habe, trainiert er noch nicht mal während diesen Players Championships. Da gibt's Stimmen, die sich richtig so ein bisschen auch ärgern und sagen, hey, der sitzt die ganze Zeit nur da, wirft keinen Dart und geht dann ans Board zu seinem Match. Das ist schon fast Verhöhnung der Gegner.
Was ich daran echt cool finde, ist, wenn du ja Profi wirst, willst du dich ja auch professionell verhalten und willst sehr diszipliniert sein, weil du weißt, dass du über Disziplin Erfolg haben wirst wahrscheinlich. Littler ist so selbstbewusst, dass er weiß, dass er das nicht braucht, es dann auch nicht macht und wahrscheinlich würde ihm, wenn der mehr trainieren würde, das Auswirkungen haben auf seine Motivation, auf seine Leichtigkeit, das würde ihn wahrscheinlich negativ beeinflussen. Das ist irre, aber das musst du für dich erstmal erkennen und mit 17 Jahren auch sagen, mach ich einfach nicht, weil ich spiele sowieso geil auf der Bühne oder im Match oder im Turnier. Nur das musst du erstmal hinkriegen, so viel Selbstvertrauen musst du erstmal haben.
Das ist schon krass.
Das ist so ein bisschen Gary Anderson-Style früher.
So ein bisschen schon, aber bei Gary Anderson ging es ja dann irgendwann mal so ein bisschen schief in die Hose, aber da hat es, glaube ich, schon physische Gründe gehabt, einfach auch motivationstechnisch bei Littler. Da frage ich mich auch immer, wo liegt bei dem die Motivation? Will der einfach nur Spaß haben? Hat er Bock auf Darts? Will der Geld verdienen? Will der schnell in Rente gehen? Was ist seine Motivation?
Ich glaube, dass der sehr im Jetzt lebt.
Ja.
Ich glaube, dass er sich wenig Gedanken macht, wie lang seine Darts-Karriere ist, was er alles gewinnen will. Ja, so wirkt er nicht.
Wie jeder andere 17-Jährige auch. Mit 17 habe ich mir doch noch keine Gedanken darüber gemacht, was mit 30 ist. Null. Das hat mich null interessiert.
Aber so ein Van Gerven wirkte auf mich immer schon gieriger. Luke Littler wirkt nicht gierig auf mich, sondern der nimmt das gerade mit. Der hat diese Leichtigkeit irgendwie noch, ne?
Ist dafür zu vergleichen mit Van Gerven, so am Anfang dieser Prime-Zeit 2012, wo das dann losging mit Van Gerven?
Oh, ich würde gerne noch so ein halbes Jahr warten.
Ja.
Lass uns noch ein halbes Jahr warten, ob er das jetzt wirklich so einfach durchzieht.
Ist ein Major Hold.
Ja, vielleicht.
Nach dem Matchplay, nach dem Grand Prix.
2012, Michael Van Gerven gewinnt im Finale gegen Mervyn King den World Grand Prix. Und da beginnt ja irgendwie so seine Zeitrechnung. Und dann hat er 2014, 2015, dann geht's so richtig los.
Ja, stimmt. Ja, das stimmt.
Also dafür fehlen noch so ein paar Siege, auch wenn natürlich Luke Littler irgendwie schon so viel gewonnen hat. Aber Robby, er nervt viele. Ich kriege viel Post und sagt, ey, der Typ geht mir jetzt schon auf die Eier.
Ja.
Der wirkt auf viele arrogant.
Kann ich auch völlig nachvollziehen.
Warum?
Nicht, weil ich jetzt sage, ich blase jetzt ins gleiche Horn, sondern ich war ja auch mal ein sehr junger, talentierter Spieler, also so regional. Viele Dart-Turniere mit 13, 14, 12 teilweise habe ich Turniere mitgespielt, bei denen natürlich nur Erwachsene mitgespielt haben. Und ich habe gespielt. Ich saß da, habe mein Spezi getrunken, habe Darts gespielt, habe mich gefreut, wenn ich was gewonnen habe, war richtig stolz auf mich. Diese Pokale waren ja immer so mein Ding, denen bin ich immer hinterher gejagt. Und habe eigentlich niemandem was getan und auch nichts gesagt. Trotzdem kamen Leute auf mich zu und sagen, du bist so arrogant, du bist so ein Arsch. Und ich habe mich dann immer gefragt, ich habe doch gar nichts gemacht. Ich spiele doch nur Darts. Klar rege ich mich auch mal auf, wenn mal ein Dart daneben geht oder so oder reagiere mal auf irgendwas, aber im Prinzip habe ich dir doch nichts getan oder irgendjemand anderen. Warum empfindest du das jetzt irgendwie als arrogant oder als abgehoben? Deswegen kann ich das schon so ein bisschen nachvollziehen, warum die Leute so denken. Der Grund dafür ist mir nur so ein bisschen schleierhaft. Es ist kein Neid, das ist mir schon klar von diesen Hatern, aber die gönnen das dann dem nicht.
Den Eindruck habe ich auch.
Ja, und dann, dem Letzten habe ich auch was kommentieren müssen. Da hat einer kommentiert, ich weiß gar nicht, wo es war. War es auf Instagram irgendwo? Auf jeden Fall kommentiert einer, Littlers Fall wird kommen und der große Fall von Littler wird noch kommen und die Krise und was weiß ich. Ich habe nur kommentiert mit der Frage, und dann ist dein Leben besser? Weil ich mich gefragt habe, und wenn das so ist, ist dann dein Leben besser? Warum sagst du sowas? Warum musst du das in die Welt rausposaunen? Und ja. Unergründlich teilweise.
Ich glaube, wenn jemandem Erfolg so in die Hände gleitet, wenn das mit so viel Leichtigkeit irgendwie in Verbundenheit steht, tun sich einige schwer, das zu irgendwie anzuerkennen, weil sie eigentlich finden, dass man für Erfolg hart arbeiten muss. Dass sie selber vielleicht für Erfolg hart arbeiten mussten. So eines dieser Glaubenssätze, die, glaube ich, viele Menschen haben, die gar nicht glauben können, dass man vielleicht einen guten Job, sogar viel Geld verdienen kann.
Und Spaß dabei.
Und Spaß und vielleicht auch gar nicht so viele Stunden arbeiten muss. Genau. Man hat einfach einen Job, der einem auch leicht von der Hand geht. So. Und da reiben sich dann viele die Augen. Also,
Aber arbeitet doch hart. Schaut doch mal, was andere 17-Jährige am Wochenende machen. Eben, was andere 17-Jährige machen. Aber er macht das eben nicht. Er ist beim Darts, er ist unterwegs. Und wer donnerstags Premier League spielt und dann Freitag in Bremstetten wieder abends in der Halle steht und dort gegen Soran Lerchbacher spielt, gegen einen Host Nation Qualifier, das ist harte Arbeit. Ja. Das ist verdammt normal harte Arbeit.
Ja.
Für mich.
Ja. Du, weil ja auch Gary Anderson immer so einer war, dem es irgendwie so leicht fiel und der so ein geiler Zocker war und immer behauptet, der würde nie trainieren. Und das haben wir ihm schon damals nicht geglaubt. Und ich glaube, heute sagt er ja sogar zwischendurch, er würde mal mit Ryan Searle trainieren. Heute ist ein Gary Anderson-Fan auch auf mich zugekommen, der sich unter anderem auch so ein bisschen beklagt hat, dass wir ihn damals in Sindelfingen nicht genug gefeiert haben. Der dann aber sagte, und er sagte, ich verfolge den seit Jahren und finde den spannend, er habe den Eindruck, auch so wie dieser Finaltag von Sindelfingen lief, dass Anderson nicht mehr einfach Turniere gewinnt. Der ist es nicht mehr gewöhnt, große Turniere zu gewinnen und der kriegt es dann mit den Nerven zu tun. Der brauchte also auch in Sindelfingen so ein bisschen Glück, hatte ja auch einige Matchstarts gegen sich. Und das finde ich einen guten Gedanken. Das könnte wirklich sein, weil ich ja einer bin, der auch gesagt hat, ich glaube, der wird noch einen großen Titel in 2024 holen. Einfach, weil er so geil zockt insgesamt. Aber da ist was dran, was er sagt.
So, die Einstellung hat sich natürlich, die Grundeinstellung hat sich bei Gary Anderson geändert. Vor Jahren ist er zur WM als Favorit gegangen. Und jetzt ist er so, ich will eine gute WM spielen. Was auch immer das heißt. Aber vor ein paar Jahren war ganz klar das Ziel, ich hole den Titel oder beim World Matchplay oder bei der UK Open, wie auch immer. Und die Grundeinstellung ist eine andere. Und deswegen kriegt das wahrscheinlich damit zu tun, wenn dann plötzlich der Moment kommt, oh, jetzt habe ich die Chance, hier nochmal weiterzukommen. Und ich glaube, dass Gary Anderson sich selber fragt, warum passiert mir das? Warum kommen plötzlich Gedanken in meinen Kopf, die früher gar kein Thema waren? Und wie gesagt, auch da kann ich völlig nachvollziehen, wie das dann plötzlich kommt. Und er hat schon recht, ja. Also, du hast schon recht. Es ist ein anderer Gary Anderson. Klar, die gleiche Person, aber eben eine andere Person, also ein anderer Status, den er hat.
Die Selbstverständlichkeit die ist nicht mehr da.
Ja,
auch die Selbstverständlichkeit, eine WM zu gewinnen. Man erinnert dich an dieses Halbfinale gegen Taylor und wo er wusste, er wird sie es reinziehen. Der wusste es ganz genau, dass es gewinnen
würde. Dieser Moment,
als
ihm die 180 aus dem Board rausfliegt und Taylor ihm die 180 hinterherknallt, da wird er heute wahrscheinlich dran zerbrechen an diesem Ding. Aber damals hat er gedacht, na gut, dann gewinne ich eben das nächste Leck, ist mir auch scheißegal. Und diese Selbstverständlichkeit, auch dieses Ding, also auch eine coole Szene damals, als ihm Taylor diese Fistpump geben wollte, auf dem Weg von der Bühne runter und Gary läuft an dem vorbei, der merkt das nicht mal, das war keine Absicht, aber der merkt das nicht. Der war so im Tunnel und so versteift auf dieses Spiel und so fokussiert, dass er das nicht mal gemerkt hat, dass der Greatest of All Times ihm kurz abshaken wollte mit der Hand und das war schon krass, aber es ist echt ein komplett anderer Gary Anderson jetzt und die Konkurrenz ist natürlich eine andere.
Ja. Nochmal an dieser Stelle, wir sprechen später noch mit Nico Kurz. Das sei nochmal gesagt. Jetzt aber erstmal unsere Lieblingsrubrik The Hardest Worker.
Elton der Sicherheitsschuh präsentiert The Hardest Worker.
The Hardest Worker. Und das Ganze mit Liebe versehen von Elton Sicherheitsschuhe. Wie gesagt, am Dienstag einen coolen Abend gehabt. Union Darts Open. Nur mal vielleicht so, um sich das klar zu machen, wie so ein Abend abläuft. Also Union Berlin hat logischerweise Sponsoren, sie laden Sponsoren ein und jeder Sponsor, jede Firma, die dahinter steckt, kann ein Team in dieses Turnier schicken, zwei Spieler also, die dann im Doppel antreten. Und das ging 2018 damals los und ich weiß nicht, da waren es glaube ich damals so 25 Teams oder so, wir sind bei 45 Teams angekommen. Jetzt werden es wirklich immer mehr Spieler. Wir müssen das Ganze an 5 Boards abwickeln, haben von daher auch so einen Harakiri-Modus gewählt. Da haben sich einige beklagt, vor allem Spieler, die ansonsten mit dem Verein unterwegs sind. Wir haben 101 gespielt, 101 Single-Out. Und da waren jetzt wirklich Leute dabei, die Dart spielen konnten, also die auch wahrscheinlich so ein 70er-Average oder sowas spielen. Du kannst dir vorstellen, es gab nur Entscheidungsmomente an jedem Board. So, und das Coole ist, dass jedes Team einen Joker ziehen kann. Und der Joker ist, dass ich einen Profi spielen lasse. Ich hatte es eben schon gesagt, Max Hopp und Florian Hempel waren mit dabei. Elton hatte die geholt und mit dahin gebracht, so wie im letzten Jahr. Also ich habe vielleicht eine wichtige Aufnahme, es muss gecheckt werden. Da kann ich sagen, jetzt ziehe ich den Joker und dann kommt der Max schnell hin. Für die ja auch nicht so einfach, wie du dir vorstellen kannst. Ja, die, werden ja, ne, die stehen da hinten am Tisch und quatschen, dann musst du hin und dann musst du checken.
Ne? Boah.
Und das ist hart. Ja, ist hart.
Echt
ist hart. Max hat aber die 101 einmal gecheckt. Ich glaube, Max war's. Und ansonsten ist das auch echt auch Flo, wie oft der dann auch dann doppelt checkt und unter Druck, was du auch gerade sagst, weißt du, hast du 60 Rest, dann sagen die, komm rein, du hast nicht ein Probe da, nix, du musst hin, du musst 60 checken mal eben. Ne? Und ja, das hat auf jeden Fall Bock gemacht. Das war echt ein schöner Abend. Und ich kann nur andere Bundesliga-Vereine aufrufen oder andere Firmen aufrufen, das zu tun. Das ist ein so kommunikativer Abend, das ist so nett.
Schweißt so zusammen, oder?
Das schweißt zusammen, das bringt so viele lustige Momente, unterhaltsame Momente. Und dazu war auch noch Kevin Volland als Spieler mit dabei, der uns auch einen guten Dart spielt, weil Robin Knoche nämlich eigentlich keine Zeit hatte. Das ist ja so der Dart-Begeisterte von Union Berlin. Aber der kam am Abend auch noch dahin, da haben wir ein Doppel gespielt. Max mit mir gegen Robin und Flo. Also auch da siehst du so, weißt du, normalerweise Profis und solche Sponsorentermine sind immer so eine Horrorveranstaltung für die Profis, worauf sie keinen Bock haben. Und Robin kommt dann abends noch kurz vorbei und zockt selbst noch ein bisschen mit.
Weil es Darts ist.
Ja,
genau.
Das ist das Coole daran. Ne? Ja. Und das ist echt ein cooler Abend gewesen. Wir wollen heute zum Thema Hardest Worker, wollen wir das Thema Momente nehmen. Momente in einem Match. Robbie ist vor allem drauf gekommen und wir haben das zuletzt auch immer wieder mal thematisiert, dass dadurch, dass der Standard immer höher wird, es letztlich auf ganz wenige Momente in einem Match ankommt, die du greifen musst. So richtige Big Point Momente, die darüber entscheiden, wer das Match wahrscheinlich gewinnen wird.
Ja, also für mich nicht nur, dass der Standard höher wird, sondern er gleicht sich an. Das heißt, wir haben eine Masse an Spielern, die da jetzt mitmischen. Ich meine, wie gesagt, Kieran van Veen jetzt nicht in den Top 32 der Welt, aber jeder weiß Bescheid. Das ist ein gefährlicher Spieler und da spielt auch keiner gerne gegen ihn. Und plötzlich steht auch ein Gabriel Clemens zum Beispiel in einem WM-Halbfinale. Das war ja auch für die meisten so ein bisschen, ja, okay, das ist jetzt schon krass. Und ich finde eben, dass diese Momente immer wichtiger werden. Und ich finde es auch wichtig, diese Momente zu nehmen für die Spieler. Und es gibt Spieler, die erkennen irgendwie Momente und nehmen das Spiel dann wieder in ihre Hand. Und es gibt Spieler, die verpassen sie immer. Und im Moment habe ich zum Beispiel das Gefühl, Gervin Price, der findet überhaupt keinen Moment irgendwie, in dem er so ein Spiel auf seine Seite reißt. Früher hat er das oft gehabt, 140 gecheckt über Triple 20, Doppel 10, lässt einen Urschrei los und dann ging das hier ab wie die Post. Mhm. Und überrollt seinen Gegner. Das findet er irgendwie nicht mehr. Das fehlt so ein bisschen seinem Spiel. Ja. Also dieser Killerinstinkt im richtigen Moment zuzuschnappen.
Ja. Wenn wir nochmal zurückschauen und wenn wir sagen, das spielt jetzt eine größere Rolle, als das vielleicht so zu Phil Taylors Zeiten die Rolle gespielt hat. Taylor war oftmals so viel besser als seine Gegner, dass er 3, 4, 5 Momente hatte, mit denen er ein Match entscheiden konnte. Und er musste gar nicht den ersten Moment gleich greifen. Heute ist es wirklich so, wenn du so ein WM-Finale siehst von Luke Humphries und Luke Littler, dann ist es dieser eine Moment, als Luke Littler es nicht hinbekommt, das 5-2 zu machen, genau, wo alle wissen, wenn er das macht, ist er wahrscheinlich durch. Das ist so ein klassischer Big-Point-Moment in einer Partie, die auf so einem hohen Level stattfindet, die beide so auf Augenhöhe agieren, dass du dann einfach da sein musst. Das ist genau so ein Moment, den du auch dann meinst.
Das war, glaube ich, für jeden, der das angeschaut hat, auch der Moment, wo man gedacht hat, wenn er das 5-2 macht, ist dieses WM-Finale vorbei. Aber bei Humphries hat in dem Moment irgendwie einen Schalter umgelegt. Er kriegt diesen Moment vor die Füße geworfen, er packt ihn auch und dann gewinnt er einfach, was waren es, 6, 4 Sätze in Folge. Ja. Danach 5 Sätze, also mit diesem dann 5 Sätze in Folge. Und das fand ich so typisch dafür. Vielleicht auch, wenn du nochmal ein Spiel zurückgehst, Cross gegen Littler. Ja. Auch, da war auch so ein Moment im Spiel, wo du gedacht hast, wenn Cross jetzt diesen Check macht, dann ist die Littler-Story zu Ende. Dann ist dieses Märchen zu Ende und wir brauchen uns auch nicht mehr drüber unterhalten. Aber irgendwie hat er das nicht gemacht. Und Cross vielleicht auch so ein Spieler, der selten dafür bekannt ist, dass er sich solche Momente schnappt. Van Gerven, einer, der sich die Momente immer schnappt. Price früher vielleicht. Taylor, das sind so die Dinger. Deswegen wundert es mich. Ich glaube auch, dass manche Spieler diese Fähigkeit so ein bisschen auch verlieren teilweise.
Und bei Van Gerwen ist das Spannende, gerade in seiner Topzeit, er hat das als Spieler, der vorne liegt, immer verstanden. Ja. Er hat also den Gegner auch gar nicht mehr reinkommen lassen. Der war einfach weg. Er hat diese Momente gegriffen. Und er ist bis heute, finde ich, einer, der zurückliegt. Und der auch in so einem Big-Point-Moment, den er für sich entscheiden kann, macht er so eine Welle auf einmal, kriegt er so eine Energie und alle wissen, jetzt kommt Van Gerwen zurück und dann beißt er nochmal so richtig. Und ja, also es ist wirklich von beiden Seiten her gibt es diese Momente. Ne? Als Spieler, der ich zurückliege und ich finde nochmal den Moment und ich fighte mich wieder rein. Ich glaube, da können wir Nathan Espedel als
definitiv,
den typischen Comeback-Spieler nennen, ja, der ein unglaublich gutes Gespür hat, Momente dann auch groß zu machen und dadurch in das Match wieder reinzukommen. Und auf der anderen Seite, jetzt wird es ja gerade wieder Chase the Sun im Hintergrund. Wir hoffen, dass es für euch nicht zu laut zu hören ist, damit ihr uns hören könnt. Und dann auf der anderen Seite aber auch, ich führe bei Best of 11. Es geht also darum, 6 Legs zu holen. Ich führe schon 3-1. Mache ich jetzt das 4-1 und dann bin ich wahrscheinlich durch oder bringe ich den Gegner nochmal ins Spiel rein. Für mich übrigens seit Jahren Daryl Gurney einer, der, wenn er vorne liegt, es nicht versteht, das Match frühzeitig zuzumachen. Der unheimlich oft den Gegner reinkommen lässt und dann wieder in Probleme verwickelt ist und dann wird es wieder schwierig, das Ding zu gewinnen.
Ja, das ist auch so ein Ding, wo man dann auch teilweise den Spielern ansieht, dass sie jetzt irgendwie zu locker werden, zu nachlässig. Und das sind dann wieder Spieler, wir müssen immer wieder über ihn reden, Phil Taylor, ganz klar, einer, der es immer verstanden hat, zu jedem Moment in dem Spiel zu wissen, er muss da bleiben, er darf sich nicht ablenken lassen, er darf hier keine Mätzchen machen oder sonst irgendwas. Er hat nicht locker gelassen, auch im Van Gerwen. Der braucht dieses orangene Trikot nicht in Rotterdam. Der will dieses Spiel dominieren. Und das ist eben das, was ihm wichtig ist. Aber wie gesagt, ich finde, diese Momente werden immer wichtiger im modernen Darts, weil du einfach merkst, dass die Qualität ist hoch im Moment, aber sie gleicht sich an. Wir haben sehr, sehr viele gleichwertige Spieler. Wir merken das auch auf der Pro Tour. 8 Players-Championship-Turniere, 8 verschiedene Sieger. Mhm. Das hätte es vor 10 Jahren einfach nicht gegeben.
Ja, absolut.
Das hätte es nicht gegeben.
Ich finde, das ist eine der großen Stärken des Luke Humphreys übrigens. Ich habe schon oft gesagt, ich halte ihn für einen smarten Typen. Mein Eindruck ist, dass der auch innerhalb eines Matches sehr genau die Partie verfolgt und sich sehr bewusst ist, auf was für einen Moment es jetzt ankommt. Und der dadurch auch Matches entscheidet, indem er dann diese Big Points mitnimmt. Gerade auch, wenn er vorne liegt, um weniger Schwierigkeiten hinten raus zu haben. Also da halte ich Humphreys für so einen sehr aufmerksamen Spieler, der ist in einer Partie von sich selbst.
Ja, da denke ich auch. Also
sehr wach irgendwie so, ne?
Immer wach,
ja.
Immer da.
Ja.
Immer da und auch dieses Kopfschütteln bei einer 140, was wir ja immer so ein bisschen belächeln, kritisieren, uns wundern. Das gehört, glaube ich, auch genau zu dieser Einstellung dazu. Deswegen, ja.
So, jetzt wird immer zwischendurch hier noch Materialien aus dem Raum hier geholt. Das soll uns überhaupt nicht stören. Wen können wir zum Hardest Worker küren? Ist es dann Nathan Espinel?
Ja, ich glaube, er kennt so oft den Moment, gerade wenn er dann hinten ist. Und auch so ein Ding, der checkt dann 76 über 20, 16 Tops, macht's aus und fängt das nächste Leg dann auch mit 180 an. Und dann nimmt er sich einfach diese 2 Momente. Und du weißt als Gegner, dann so, denkst dann als Gegner schon so, ach shit, nee, oder? Das jetzt nicht noch auch noch so. Also der kann dich dann auch wirklich bestrafen mit diesen Dingern. Deswegen würde ich schon sagen, Nathan Espinel, der Mann der speziellen Momente.
Ja, und vor allem weiß er das ja von sich selbst. Ne? Ja. Auch vielleicht da nochmal dieser dann Punkt der Sichtweise.
Du rufst das nur ab im Kopf.
Ja, andere würden denken, ich liege schon wieder hinten, was für ein Hammelranz. Ja,
ich zum Beispiel.
Und er lauert auf den Moment, dass er gleich zupackt, weil er weiß, er kommt wieder ins Match rein. Und das schafft er auch. Ja.
Barney ist einer, wenn der zurückliegt, 5-2. Das ist, tut mir leid, aber da kommt kein Moment mehr. Der hat schon abgehakt. Du merkst es beim Spielen, so leid es mir auch tut, so gern ich auch Barney zusehe. Aber sind wir doch mal ehrlich, Barney zusehen, wenn er vorne liegt und das Match mitbestimmt, dann macht das schon mega Spaß. Aber wenn er hinten liegt, dann hast du es als Barney-Fan echt schwer, ja, da noch dran zu bleiben.
So diese genialen Momente von ihm machen Bock, ne, weil er so diesen smoothen Wurf hat, weil er so einen geilen Touch hat, weil er so ein talentierter Spieler irgendwie ist.
Ja.
Aber er hat nicht dieses Gehen, um sich gegen Niederlagen zu stemmen.
Nicht mehr.
Und nicht mehr, ja.
Nicht mehr. 0-3 hinten gelegen, 2007er WM-Finale. Dieses letzte Sub-Death-Leg, ich weiß, das hängt euch schon zu den Ohren raus, aber ich werde es immer wieder sagen, dieser Moment, in dem Barney die 180 von Taylor mit einer 180 beantwortet. Das ist unfassbar.
Ja.
Das ist unfassbar. In diesem Moment, in diesem speziellen Sudden Death Leg, eine 180 mit einer 180 zu beantworten.
Ja.
Da musst du im Kopf komplett da sein. Das ist wirklich Leistung abrufen. Ja,
auf höchstem Niveau.
Masterclass.
Ja.
Und das hat er eben leider nicht mehr.
Ja, das stimmt. Also, der Hardest Worker geht in dieser Folge 196 an Nathan Aspinall. Ich gratuliere von Herzen.
Elton, der Sicherheitsschuh, präsentiert The Hardest Worker.
Die Trophäe steht bereit, wir werden sie ihm übergeben, natürlich. Es stehen einige Trophäen, die wir noch nicht abgegeben haben.
Robby, ich würde sagen, wir machen jetzt mal das Break.
Und ja, warte mal, bevor wir das
Gespräch mit Nico Kurz.
Genau, das schiebt man dann ein, wenn es, also wir hoffen wirklich, dass es noch kommt. Wenn nicht, dann wünschen wir euch eine ganz tolle Woche. Während ihr das hört, laufen schon die Players Championships 9 und 10 müssten das sein. Inzwischen haben einige abgesagt, unter anderem der Hardest Worker der Woche. Nathan Aspinall wird nicht spielen, Rob Cross wird nicht spielen, Humphreys wird nicht spielen, Boris Kutschmar wird nicht spielen. Der ist in Japan, das weiß ich. Jacques Labre, der Franzose, wird nicht spielen. Adrian Lewis wird natürlich nicht spielen. Luke Littler wird nicht spielen. Robert Owen, Ryan Searle und natürlich Adam Smith-Neal, weil der im Moment gesperrt ist. Vielleicht so ein kleines Ding, welche Spieler bzw. Spielerinnen davon profitieren. Noah Lynn van Leuven wird ihr Proto-Debüt geben in Hildesheim und als Nachrückerin über die Challenge-Tour da einsteigen. Und René Adams wird mitspielen und Kai Gotthard wird mitspielen. Das heißt,
sehr
es
gut.
werden zwei schöne Tage. Viele, viele, viele Deutsche am Start. Das müssten dann jetzt 11 Deutsche bei einem Players-Championship-Turnier sein. Ob das Rekord ist, weiß ich jetzt auswendig nicht, aber das müsste Rekord sein. Also ich glaube, 11 Deutsche hatten wir noch bei keinem Players-Championship-Turnier. Das wird auf jeden Fall interessant. Ergebnisse folgen dann kommende Woche.
Kommende Woche.
Ja.
Ja, und weil du gerade doch einige Absagen erwähnt hast, das ist ein Teil dieser Entwicklung im Darts, dieses strammen Turnierplanes, den wir haben. Topspieler, gerade die Topspieler, sie müssen sich Pausen nehmen. Du kannst das nicht von Januar bis Dezember durchhalten und das über die nächsten 5, 6, 7 Jahre durchziehen. Das geht nicht. Vielleicht übrigens auch ein Grund bei Van Gerwen. Ich meine, der hat unheimlich lange alles mitgenommen. Wirklich alles mitgenommen. Der hat relativ spät angefangen zu sagen, ich lasse mal hier ein Proto-Turnier aus, ich lasse mal hier vielleicht eine European-Tour-Veranstaltung aus. Oder? Das war so intensiv, was der gemacht hat.
Ja.
Vielleicht sollte er diesem Fakt auch Tribut inzwischen.
Hat es aber lang gedauert.
Dann hat es lang gedauert. Ja, du hast genau recht. Aber vielleicht ist der Akku echt leer auch.
Ja.
So wirkt der teilweise auf mich, wenn ich ihm so in die Augen gucke irgendwie. Der wirkt nicht mehr richtig frisch.
Ich glaube auch, dass er andere Gedanken im Moment hat, dass das ganz andere Ansprüche sind, die er hat. Da geht es darum, neuen Deal, neue Investitionen. Also da ist ja jetzt natürlich viel, viel Geld im Hause Van Gerwen. Da geht es ja schon darum, kaufe ich Aktien von meinem Geld, werde ich was zurücklegen für meine Kinder, kaufe ich, was weiß ich, eine teure Uhr nochmal oder lasse ich den Pool nochmal umbauen. Das sind ja ganz andere Gedanken. Die hatte er eben zu seiner Prime gar nicht, weil er eben ständig auf Achse war. Und jetzt kommt das alles zusammen. Vielleicht, es ist, glaube ich, einfach die Entwicklung eines Sportlers.
Ja.
Ich glaube, das ist in jedem Sport so.
Okay. Mal sehen, was Nico Kurz zu erzählen hat. Das Gespräch werden wir jetzt so in der nächsten halben Stunde in etwa aufzeichnen. So, wie versprochen, wir haben ihn, ich möchte nicht sagen mit Hilfe von Gewalt, aber wir haben ihn irgendwie in dieses kleine Kämmerchen hier gebracht und er hat gesagt, er würde mit uns sprechen. Nico ist da, Nico Kurz, freut mich sehr. Nico, warum nervt es dich eigentlich, Interviews zu geben? Warum fällt dir das offenbar schwer?
Erstmal hallo zusammen. Ich glaube, das macht man so, ne?
Genau so macht man das, ja.
Ja, schwierige Frage, keine Ahnung. Noch nie der Typ gewesen, wo sich bewusst und gewollt irgendwie in die Öffentlichkeit stellt und dann unter die Leute geht.
Das heißt, auf der Party bist du auch nicht der da in der Mitte steht und gute Geschichten von sich gibt.
Ich glaube, ich bin eher der, wo hinten steht und sich alles anguckt und dann, wenn er irgendwann keine Lust mehr hat, dann auch nach Hause geht. Also
ohne Bescheid zu sagen.
Ja, ich mach dann den,
wie sagt man, französischen.
Französischen, polnischen, wie auch immer. Ja, das war noch nie so mein Ding, aber ja, es geht, langsam geht's.
Weißt du, was erstaunlich ist? Dass du, der offenbar so als Typ ist, auf ganz großen Bühnen richtig gut Dart spielen kann, wo du ja komplett in den Fokus rückst, wo dich alle angucken, ne? Wo alle schauen, was du machst und wo sich alle nach dir richten. Da fühlst du dich aber wohl.
Da komischerweise, ja, 100%. Ich sag mal so, das Sportliche, was dann über Qualifier dorthin führt, ist dann so dieser Anreiz, das, was dann einfach Spaß macht. Dann das Genießen dann, okay, zu wissen, man hat vorher was getan, um dorthin zu kommen. Und dann dort auf den großen Bühnen zu spielen, das ist dann einfach das, was Spaß macht, ja.
Ja, ich hätte mal ein paar sportliche Fragen.
Du hättest sportliche Fragen?
Nein, mich interessiert einfach nur, du spielst ja nach wie vor viel E-Dart und ein bisschen Steel-Dart, oder sehe ich das falsch? Wie ist so die prozentuale Verteilung im Moment bei dir, Steel und E-Dart?
Ich würde sagen 70% E-Dart, 30% Steel-Dart, ja.
Und was macht mehr Spaß? Ehrliche? Ja, ganz ehrlich?
Spaß macht beides. Spaß macht definitiv beides. Nur die Teamsituation gibt beim E-Dart mehr Möglichkeiten, Spiele zu bestreiten. Und das ist einfach das, warum auch dementsprechend mehr E-Dart gespielt wird. Ist ja nicht so, dass ich jetzt auf E-Dart-Turniere viel unterwegs bin mittlerweile. Das ist ja einfach nur die ganzen Ligaspiele mit den Mannschaften, was halt einfach unheimlich Spaß macht.
Wie viel Dart spielst du denn überhaupt aktuell?
Schwierige Frage. Unregelmäßig. Unregelmäßig und trotzdem viel.
Du bist ja für mich einer, bei dem ich mir gerade nach deinem Auftritt im Ellipelli mich immer gefragt habe, junger Kerl, so hochtalentiert, kann offenbar auch ganz große Drucksituationen verdammt gut handeln. Wir haben es eben schon angesprochen, 8 Perfekte gespielt gegen James Wilson. Warum bist du diesen Weg nicht weitergegangen? Warum hast du darauf keinen Bock?
Bock würde ich nicht mal sagen, nur für mich war es einfach zu früh. Und alles dafür aufzugeben für das Thema Dart war mir zu dem Zeitpunkt, also mir war es noch zu früh.
Zu früh? Ich überlege gerade, das war, in welchem Jahr warst du Ellipelli?
18 und 19, ja.
18, 19, ja.
Da war ich 2 Jahre hintereinander.
Ja. Das heißt 18, 19, wir sind vor 6 Jahren, da warst du also Anfang 20.
20, ja. Ja. Das, also ich kann es kam, es kam am Anfang, kam es ja trotzdem relativ plötzlich, dass es so in diese Richtung gegangen ist.
Aber ich finde auch, dass viele Leute dich da reingedrängt haben, so ein bisschen, dass du gar, für dich war das nie ein Thema, Darts-Profi zu werden. Und dann kamen plötzlich aus allen Ecken irgendwelche Leute und sagen, du musst die Tourcard holen und du musst Profi werden, oder?
Die Fragen kamen dann irgendwann, ja, wo ich mal dann selber dachte, okay, gut, das ist alles noch so frisch. Auch damals die Quali zur Super League, das war alles so, gerade mit dem E-Dart mehr oder weniger erfolgreich geworden, den ein oder anderen Turniersieg geholt. Dann damals die Super League-Quali gespielt, es hat direkt im ersten Anlauf geklappt und dann kamen da die Leute und ja, wurde viel geredet, wurde viel gefragt, aber es war dann trotzdem für mich einfach, war es zu dem Zeitpunkt zu früh, alles in den Weg zu leiten, sag ich mal.
War aber auch eine Zeit, als wir noch nicht 9 Spieler auf der Pro Tour hatten, ja, ne? als man so darauf wartete, wann kommt der Durchbruch.
Wir waren so hungrig nach diesen Spielern.
Max vielleicht,
ja,
seine ersten kleinen Krisen hatte, ja, so, ja, ne? Und man dachte jetzt, wer wird der Nächste sein. Wenn du jetzt zurückschaust, hast du alles richtig gemacht?
Für mich ja. Definitiv.
Könnte es passieren, dass du nochmal den Schritt zur PDC gehst und diesen Anlauf wagst?
Könnte definitiv auch passieren, ja. Ja.
Apropos PDC, im Moment laufen ja, also wir haben jetzt gerade die Next-Gen-Tour zum Beispiel, da spielst du nicht mit. Für dich nicht interessant oder zeitlich nicht möglich?
Zeitlich dieses Jahr nicht interessant.
Okay. Was muss denn passieren, dass du diesen Weg einschlägst?
Gute Frage.
Yes, ich hatte eine gute Frage.
Gute Frage, ja.
Vielleicht vom Feeling her muss der Erfolg jetzt noch, dass man vielleicht European Tour Qualifier schafft und dann ein Halbfinale oder sowas erreicht.
Es waren auch, ich sag mal, die letzten 1-2 Jahre, gerade nach Corona, war das mehr oder weniger auch so ein Achterbahnfahrt von, auch von der Lust, da zu spielen. Um da wieder reinzukommen, einfach dieses kontinuierliche Bock aufs Spielen haben, Bock auf Turniere zu fahren, das muss konstant wieder kommen, dass man sagen könnte, okay, dann ist es in Aussicht, das mal zu versuchen, auch auf professioneller Basis.
Ihr seid ja irgendwie ganz unterschiedlich in diese Schiene gekommen. Ne? Du familiär, deine Eltern gute Dartspieler, E-Dartspieler, bei euch war eigentlich Darts, glaube ich, ein großes Thema. Ich glaube, deine Eltern hatten mit Darts nicht viel am Hut, Robby.
Die hatten halt eine Kneipe, ja. Aber was ich jetzt bei Nico zum Beispiel interessant finde, die Eltern sind ja wirklich beide sehr erfolgreiche, bekannte Dartspieler. Du hast aber relativ spät erst angefangen. Du hast ja lang keine Lust gehabt, so Darts zu spielen mit Mama und Papa, sondern ich weiß gar nicht, wie alt warst du? 14, 15 erst? Oder sogar noch älter?
16, 17 hat es dann angefangen. Dann die ein oder andere WM geguckt. Dann damals noch bei den Eltern zu Hause gewohnt. Wir hatten einen eigenen Dartraum gehabt. Und dann immer in den Pausen mal selber hingestellt, gespielt, gemacht.
Ja, aber warum war das bis 16, 17 kein Thema für dich, obwohl die den ganzen Tag Darts spielen?
Keine Ahnung.
Das verstehe ich eben nicht, weißt du? Also,
das waren andere Sachen im Vordergrund, viel unterwegs, wo nichts mit Dart zu tun gehabt hatte, viel mit Fußball unterwegs gehabt damals. Und einfach auch gar nicht so. Ich konnte es auch damals selber nicht wirklich so verstehen, warum die Eltern auf Turniere fahren und es ging noch nicht an mich.
Ich finde das schon spannend bei dir, Nico. So, wenn man diese Geschichten hört, du hast dich nie verleiten lassen. Irgendwie warst du dir selber ja sehr klar, als wenn dir das Leben so ein bisschen aus deinem Gefühl her gesagt hat, wo du lang gehen sollst. Also du hast dich von außen das nicht aufoktroyieren lassen. Du hast nicht dich von deinen Eltern pushen lassen. Du hast dich später nicht von den Medien, von den Fans pushen lassen, zu sagen, mach doch PDC, versuch's doch. Ich war auch einer, der gesagt hat, versuch's doch. Also immer auch mit dem Gedanken, nicht, dass du in 10 Jahren denkst, verdammt, ich hätte es doch machen können, weil du ja auch mit Anfang 20 im Alter bist, wo du noch keine Verpflichtungen hast, wo du vielleicht aus dem Beruf nochmal aussteigen kannst, wo du später sagen kannst, komm, gehe ich zurück. Ich habe es zumindest mal versucht.
Ja, stimmt, definitiv. Aber ja, für mich war das halt immer so, es muss sich für mich richtig anfühlen, dass ich sage, okay, ich versuche den Schritt und damit habe ich das beste Gefühl. Und solange der noch nicht da war, ist es halt einfach auch nicht passiert.
Bist du ein Perfektionist?
Ja.
Ja. Den Gedanken habe ich nämlich auch gerade, ja, weißt er, du, dass, er, weil du vielleicht auch denkst, dass es eventuell noch nicht reichen könnte, obwohl du so gut spielst, auch technisch so gut spielst. Also selbst, wenn ich das richtig erinnere, auch die englischen Kommentatoren, die hatten echt ein Auge auf dich geworfen. Du bist allen aufgefallen. Alle haben gesagt, boah, das ist echt ein ganz großes Talent. Und das ist irgendwie an dir so. Kannst du das verstehen, dass man das von außen so sieht?
Ja, definitiv kann ich es verstehen, ja, aber ich glaube, da kommt die Aussage mit Perfektionist kommt schon dem schon, glaube ich, nah. Und ich glaube, dementsprechend dauert es halt auch einfach so lang, bis dann immer wieder was kommt.
Aber nicht, dass du den Punkt verpasst, ne? Du weißt, irgendwann musst du zugreifen dann, ne? Das sage ich jetzt mal als alter Sack mit 54 Jahren. Ne? Also so, ja, irgendwann im Leben, glaube ich, irgendwann musst du es mal wahrscheinlich.
Aber sagt ja, ich finde der Satz, weil er sagt, es muss sich richtig anfühlen.
Ja.
Und wenn sich's nie richtig anfühlt, dann bereut man ja im Prinzip nichts, oder? Also so sehe ich das. Deswegen, ich kann da komplett nachvollziehen. Was wäre denn der Punkt, wo du sagst, es fühlt sich richtig an? Ist es leistungsabhängig? Ist es lebensabhängig? Oder wovon hängt es ab? Was denkst du, wo ist der Punkt, wo sich's richtig anfühlt, das zu machen?
Ich glaube, wenn ich den Punkt erreiche, dann kann ich es dir beantworten. Ne? Also ich glaube, das ist ein Zusammenspiel aus allen Themen, wo da irgendwie zusammenfließen. Und solange der noch nicht da ist, dann wird es auch noch ein bisschen dauern, bis das dann endgültig in die Richtung geht.
Das ist spannend. Ich finde, wir quatschen ja auch auf dem Game. Man hörst du eigentlich ab zu dem Podcast? Ja. Kennst du uns?
Ja.
Wir quatschen ja auch dann so über das Darts hinaus und ne, so. Und Robby ist ja jetzt auch zweifacher Papa, zwei kleine Kinder. Wenn du Kinder bekommst, gibt es, glaube ich, auch nie den richtigen Zeitpunkt, wo du denkst, okay, jetzt ist genau der richtige, sondern du wächst irgendwie auch mit den Aufgaben, weil es plötzlich da ist, so ungefähr. Ne? Verstehst du, was ich meine?
Ja. Kommt auf jeden Fall mit dazu dann irgendwann. Also deswegen kann ich das auch verstehen mit von wegen, irgendwann muss man halt dir den Zeitpunkt finden, bevor es zu spät ist. Das
also ich finde es spannend. Ich finde es spannend, was er da erzählt.
Ja, total spannend. Ich glaub, in dem Jahr, als ich auf die Welt gekommen bin, sind meine Eltern in Las Vegas, glaube ich, Weltmeister geworden. Also,
da kommt er übrigens gerade her. Der war erst vor ein paar Tagen in Las Vegas nochmal bei der Team-Darts-WM dort.
Genau,
zum vierten Mal, oder?
Das war jetzt vierte Mal.
Das vierte Mal, genau. Ja.
Wenn du von einem großen Erfolg träumst, dein großer Traum im sportlichen Bereich, ist das die Elli-Pelli-Bühne oder was für ein Bild hättest du vor Augen?
Der größte Traum ist, mit meinem Hobby Geld zu verdienen irgendwann.
Das klappt ja schon wahrscheinlich gar nicht so schlecht, ne? Ja. Das ist interessant, ne? Was für eine Sichtweise. Also gar nicht so unbedingt der sportliche Erfolg, sondern eher das, was daraus folgt.
Der sportliche Erfolg resultiert irgendwann daraus, dass man damit Geld verdienen kann. Also kann es dann vom sportlichen Erfolg her dann auch am Ende nicht so schlecht sein, wenn man versucht, irgendwann damit sein Geld zu verdienen.
Ja, ich finde es total cool, wie er es macht. Und ich schätze ihn auch so als eine Person ein, also jetzt mal ganz überspitzt gesagt, ganz überspitzt gesagt, du wirst Weltmeister bei der EDC. Du wärst so ein Typ wie hieß er, Nico Rosberg, der dann sagt, so, jetzt ist Ende. Ich höre jetzt auf, weil es fühlt sich vielleicht gar nicht mehr so gut. Ich habe keinen Spaß mehr. Oder sehe ich das falsch? Oder weiß es noch nicht, weil es so übertrieben jetzt ist. Das
ist jetzt schon sehr übertrieben. Ja, okay. Sehr übertrieben, ja, aber es ist schwierig zu sagen. Ja. Es ist ein schwieriges Thema. Ja.
Schwieriges Thema. Ihr seid hier in diesem Psychologie-Podcast angekommen, Game On, und wir haben das Leben des Nico Kurz gerade vor uns. Aber soll ich das sagen, wenn ich das so offen sagen darf, Nico? Also wenn du sagst, was ist mein größter Traum, und du sagst, ich will damit Geld verdienen, also geht es dir gar nicht so sehr um den sportlichen Erfolg? Also klar, den brauchst du, um möglichst viel Geld zu verdienen. Aber dadurch ist es vielleicht auch nicht so der Impuls bei dir, ich will Turniere unbedingt spielen, also weil dich der Sport vielleicht selbst gar nicht so antreibt, sondern eher der Nutzen, der aus dem Erfolg kommt, so indirekt.
Ich glaube, das kam vielleicht ein bisschen falsch rüber. Einfach der Punkt, sein Hobby zum Beruf zu machen. So auf die Weise. Ja, das.
Aber apropos mit Hobby Geld verdienen, mal eine ganz ehrliche Frage nach diesen Erfolgen bei der WM. Wie viele unmoralische und gute und wahnsinnige Angebote von Ausrüstern, Sponsoren und so hast du abgelehnt. Da war doch sicher ein paar Sachen dabei, wo du gedacht hast, oh,
englische Managements und
Managements
sowas.
Und Ausrüster und plötzliche Sponsoren, war schon einiges dabei, oder? Wo du gesagt hast, oh, hört sich interessant an.
Ich glaube, wenn du fragen würdest, wie viel ich angenommen habe, wäre die Frage einfacher gewesen.
Null. Okay, also sagen
aber
wir
mal. Aber das ist ja geil. Ich meine, du kommst aus einer Dart-Familie und dann spielt der Sohnemann so gut. Das ist ja vielleicht auch so ein Traum der Eltern, wo du als Eltern auch merkst, tolles Talent. Weißt du, wie viele Eltern träumen davon, dass er jetzt sportlich durch die Decke geht? Und dann hast du so einen Sohnemann und keiner sagt, du musst das machen. Wir nehmen diese Kohle jetzt. Das ist Management. Ja, könnte ja auch sein, dass Eltern Gas geben wollen, ne? weil sie auch denken, es ist gut für deinen Weg.
Ja, aber da sind Nikos Eltern sehr, sehr anders. Also die sind da ganz anders gepolt. Also da kann ich mir auch gut vorstellen, dass Papa Holger wahrscheinlich die Hoffnung schon aufgegeben hat, oder? Dass du nochmal da spielst bis 16.
Also gut, ich hab mal, also ohne jetzt zu übertreiben, glaube ich, dass das Thema von wegen du musst jetzt, glaube ich, nie ein Thema war bei meinen Eltern. Und es war auch nie so, dass jetzt hieß, nur weil sie jetzt auf Turniere fahren und erfolgreich waren, was mich zu dem Zeitpunkt, wo ich noch kein Dart gespielt habe, mehr oder weniger genervt hat, weil sie halt nie da waren oder dann irgendwie auf Turniere waren und dann, ich muss dann irgendwie zu der Oma rüber in der Zeit oder die Tante kam, muss man sich aufpassen als kleines Kind. Und von daher war das auch nie ein Thema, dass das dann den Weg genommen hat, weil ich dann ein bisschen erfolgreicher Dart gespielt habe und die dann auch irgendwie gesagt haben, hier, jetzt mach und geh in die Richtung und du brauchst jetzt einen Manager und die Sponsoren und auf den Weg war nie ein Thema.
Aber jetzt umso schöner, dass man dann so viel Zeit mit denen jetzt im Nachhinein verbringt, oder? Also du und dein Papa, ihr seid ja schon viel zusammen unterwegs, so beim Darts.
Ja, allein durchs EDA-Team sind wir halt dann auch regelmäßig unterwegs und als ich daheim ausgezogen bin, hat es mich jetzt auch nicht so weit weg von daheim getrieben, es sind zwei Straßen weiter. Also,
das ist ganz schön mutig. Hätte ja auch eine Straße weiter sagen können.
Ja. Manchmal fahre ich auch mit dem Auto runter, wenn das Wetter schlecht ist.
Ich glaube, wir lassen ihn jetzt mal.
Wir lassen ihn raus hier, meinst du?
Hat übrigens gerade ein 94er Average gespielt. Sehr, sehr ordentliches Match, muss ich sagen.
Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass die Zuhörer, die Darts-Lauscher, sich jetzt auch vielleicht fragen, wann sehe ich den das nächste Mal im TV? Jetzt wirst du uns wahrscheinlich auch darauf keine wirkliche Antwort geben können. Oder was ist so deine Vermutung?
Ich hoffe in Leverkusen bei der PDC. Da sind jetzt in 3 Wochen sind die Qualifier die letzten. Sind die letzten House Nation Qualifier. Und da wird es Ziel sein, in Leverkusen dabei zu sein, weil ich glaube, das war sogar mit das erste, wo ich mich damals qualifiziert hatte. Und bis dahin, glaube ich, auch jedes Jahr dort war.
Ich wollte ihn jetzt noch fragen nach den Plänen für die Zukunft, aber ich glaube, du machst alles nach Gefühl und im Moment passt es. Und wenn nächstes Jahr das Gefühl anders ist, dann wird es eben anders. Ja.
Alles so, wie es kommt.
Gut. Interviews machen doch Spaß, ne?
Ja, klar.
Geht so.
Es geht so. Er hat ja gesagt. Ihr habt das nur nicht gehört. Nico, vielen, vielen Dank. War sehr cool. Danke. So, Robby, das war das Gespräch mit Nico Kurz. Ich fand es ehrlich gesagt echt interessant.
Ja, war sehr interessant. Ich fand Nico äußerst offen uns gegenüber. Bin ich echt froh. Eine seltene Gelegenheit, mal mit ihm so zu reden. Und ich freue mich total, dass wir das geschafft haben.
Ja, und das war damit auch Folge 196. Es hat Bock gemacht. Es war auch hier ein schöner Tag, ein langer Tag, aber auch ein schöner Tag hier in Karlsruhe beim 8. Spieltag der Bundesliga Süd. Und habt ihr eine gute Woche? Donnerstag Premier League. Bist du am Start für Sport 1?
Ja, ich bin am Donnerstag für Sport 1 Premier League am Start. Freue mich schon und vielleicht so ein kleiner Spoiler.
Was denn?
Ich wollte gar nicht sagen, schaut es euch einfach an, wenn ihr Bock habt oder schaut auf der Zone, wo auch immer ihr es wollt. Aber schaut gerne mal rein. So.
Ich schlaf. Er wollte abbrechen. Das machen wir nicht. Wir brechen nicht ab. Wir schneiden nicht in diesem Podcast. Also habt eine gute Zeit und bis nächste Woche. Game On.
Game On ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.